Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, und nun wird von Schönheit die Rede sein, Schönheit der Natur und der Schönheit, wie sie die Kultur hervorbringt. Das reicht von der Schönheit des menschlichen Körpers bis hin zur Erhabenheit der wilden Natur, aber auch von der Schönheit des Herzens wird heute die Rede sein, wenn Menschen es mit anderen Menschen einfach gut meinen. Sind Sie neugierig? Das würde mich freuen. Kommen Sie mit auf unseren gemeinsamen Sonntagsspaziergang. Andrea Stopp reist mit Ihnen. Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie zuhören. Jetzt wird gleich von Herrn Santi die Rede sein. Kennen Sie nicht? Herr Sanzio da Urbino. Vielleicht kommt da schon eine Assoziation in Ihren Kopf. Ich werde Ihnen sagen, in einer halben Minute wissen Sie, um wen es sich handelt. Also vor mir liegen hier einige postkartengroßen Kopien des großen italienischen Malers Raphael. Er hatte das Privileg eben, dass er schon zu seinen Lebzeiten nur unter seinem Vornamen bekannt war. Und auch heute noch kennen die wenigsten seinen Nachnamen, Santi oder Sanzi oder Urbino. Also Raphael, beispielsweise seine Sixtinische Madonna, die heute als Besuchermagnet in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden zu sehen ist. Man nennt Raphael heute den Superstar der Renaissance und unser Sonntagsspaziergang führt uns deswegen in die Mitte Italiens, in das Städtchen Urbino, dem Geburtsort Raphaels. Und dieses Urbino liegt in der Landschaft Marken. Die finden wir so 550 Kilometer südlich vom Brenner. Die Marken erstrecken sich von den Urlauberstränden der mittleren Adria bis hin in den ansteigenden Gebirgszug des Apennin. Urbino hat in etwa 16.000 Einwohner, ist aber seit 1509 bereits Universitätsstadt. Und der Landschaftsbegriff die Marken geht auf die deutsche Bezeichnung Mark zurück. Also Mark Brandenburg zum Beispiel. Und Mark und Marken reichen bis in die Zeiten der deutschen Otto-Kaiser und Barbarossas zurück. Die haben hier vor 900 Jahren ein italienisches Herzogtum mit einer Mark Urbino belehnt. Und das kleine Städtchen war natürlich auch ein prächtiger Herzogssitz. Der Palazzo Ducale zählte zu den imposantesten Palästen der italienischen Renaissance. Also da muss schon allerhand gelaufen sein. Und der bekannteste Sohn dieser kleinen Stadt ist eben der große Raphael. Und Raphael ist nebenbei erwähnt ein Zeitgenosse von Albrecht Dürer. Dazu hören wir später auch noch was. Und der Maler Raphael wird auch noch so mal eben Baumeister und Architekt des neuen Petersdoms in Rom. So, das mag reichen an Stichworten für einen hoffentlich interessanten Sonntagsspaziergang nach Urbino. Franz Nussbaum erwartet uns dort.
Die unendlichen Sandstrände von Rimini sind nur eine Autostunde entfernt. Das kleine Städtchen Urbino liegt 35 Kilometer abseits der Adria im ansteigenden Apennin. Mit vielen Kurven schlängelt sich die Straße bis Urbino auf 500 Meter über dem Mittelmeer hoch. Die Marken sollen eine Arm-Leute-Gegend gewesen sein. Viel Steine gab's und wenig Brot. Noch 18 und 1900 wandern viele jüngere Leute aus den Marken nach Amerika aus. Der Hunsrück und die Eifel und andere deutsche Landstriche lassen grüßen. Wir erreichen Urbino Classico. Es liegt eng, gedrängt auf anderthalb Hügelspitzen getürmt und Roger Willemsen, der bekannte Schriftsteller und namhafte Fernsehmoderator, notiert in seinen Reisenotizen über Urbino.
Ganz gleich, von welcher Seite man sich Urbino nähert, die Stadt liegt immer verborgen und ganz plötzlich auf einer Anhöhe. Immer verblüfft ihre in beige, rot und ziegelrot fast unisono gehaltene farbliche Präsenz. Es vermittelt eine Atmosphäre, die uns nichts wieder loslässt. So reizvoll, so übervoll, mit herrlichen Perspektiven und Details ist diese Stadt.
Und Willemsen kennt die Ziegelsteine. Also fragen wir die Steine nach der Geschichte von Urbino. Christian Ulrich, Sie sind mein Klassikobegleiter. Sie zeigen mir einen alten Stich, ja, so etwa 400 Jahre, mit einer ummauerten Stadt.
Vorne eine elegante Porta, also kein mittelalterliches, wehrhaftes Stadttor, eher eine Visitenkarte einer humanistischen Renaissance-Stadt. Urbino ist entlang steiler Serpentinen an schmalen, engen Straßen gebaut. Dann sehen wir hier auf dem gestichelten Druck den Turm von San Francesco. In der Nähe steht auch das Geburtshaus von Raphael. Hier im Vordergrund der Palazzo Ducale. Direkt dahinter der Dom, der aber nach einem schweren Erdbeben gegen 1790 neu erbaut werden musste. Apennin und Abruzzen sind für unruhige Erdstöße bekannt. Und wenn wir dazu auch noch die speziell deutsche Geschichte rund um die Marken aufblättern wollen, auch da gibt es machtpolitische Erdstöße in unruhigen Zeiten, so als Parabel dahergesagt.
Dann parabeln wir mal los. Italien untersteht von, glaube ich, 960, 300 Jahre lang deutschen Kaisern.
Ja, schon Karl der Große hatte gewissermaßen eine direkte Telefonverbindung nach Rom. Italien wird später und regional von italienischen Adelsfamilien beherrscht. Also den Medici in Florenz, die Sforza und Visconti in Mailand, den Dogen in Venedig. Rom wird reihum von Clans regiert, die auch die Päpste bevorzugt aus den eigenen Reihen auskungeln. Und hier in Urbino, da herrscht damals die Familie Montefeltro. Die arbeiten sich als Condottieri hoch.
Und wir lesen?
Der Begriff Condottieri hört sich fast harmlos an. Sie sind in Wirklichkeit verwegene Söldnerführer, die sich mit eigener Armee verdingen. Je nach Angebot und Nachfrage kämpfen sie für oder gegen Päpste, Städte, andere Fürstenfamilien. Auch gegen Normannen, Franzosen, auch mit oder gegen die römisch-deutschen Kaiser. Die Condottieri lassen sich, wenn erfolgreich, hoch bezahlen.
Aber jetzt in medias res. Unter der ottonischen Herrschaft wird hier der Name Marken eingeführt. Und wenig später, in Barbarossas Zeiten, speziell 1155, bei seiner Kaiserkrönung in Rom, da ist der Rotbart gerade 33 Jahre alt. Da werden die Condottieri des Hauses Montefeltro mit der Mark Urbino belohnt und belehnt, weil sie auf der deutschen Seite standen.
Und dann folgt ja auch noch ein Friedrich II., der Enkel Barbarossas, dieser Falkenkaiser.
Der hat den Marc-Urbino-Vertrag erneuert. Er hat hochgebildet, mit Philosophie, Lyrik und Naturwissenschaften beschäftigt, die damalige Welt in Erstaunen versetzt. Stichwort Stupor Mundi. Und bitte aufgepasst, er wird hier an der Adria, Luftlinie 60 Kilometer von Urbino entfernt, geboren. Friedrich II. Regiert ja sein unfassbares Riesenreich. Es reicht von der Nordsee bis nach Sizilien. Er regiert es bevorzugt aus dem südlichen Italien, Sizilien.
Fassen wir es mal grob zusammen. Rom, der selbsternannte Mittelpunkt des Erdkreises, ist von Urbino 270 Kilometer entfernt oder damals 5 bis 6 Reisetage. Die Päpste der Renaissance sind damals oft noch jüngere Kerle, so 35. Sie beanspruchen beispielsweise, nur seine Heiligkeit ist von Gott ermächtigt, als dessen einziger Stellvertreter auf Erden diese Analphabeten von nördlich der Alpen mit der begehrten Kaiserkrönung mit einem römischen Reich deutscher Nation zu belehnen. Und das ist kniend, demütig und dankbar entgegenzunehmen. Basta oder Amen. Und das immer wieder unheilige Durcheinander und die intriganten Hütchenspielereien aus Glauben und Knien und Kirchenbann und Gegenkönigen. Und das muss ich jetzt hier abrupt abstoppen. Mir läuft in Urbino die Zeit davon. Bitte, Herr Ulrich, übernehmen Sie.
So regiert dann in Urbino ab 1444 der Herzog Federico da Montefeltro fast 40 Jahre lang als Condottieri. Und Federico, verdeutscht Friedrich, trägt diesen Namen nicht zufällig. Federico verdient sich auf allen Schlachtfeldern Italiens so viel Ruhm und Reichtum, dass er Urbino zu einer Perle der Hochrenaissance ausbauen lässt. Er baut sich den Palazzo Ducale. Es ist gewissermaßen ein ganzes Stadtviertel von Urbino unter einem Dach vereint. Er errichtet auch den Dom. An seinem Hofe arbeiten, dichten, musizieren, schreiben und malen führende Künstler. Auch aus Spanien, den Niederlanden oder ein flämischer Roger van der Weyden. Die Bibliothek des Herzogs soll größer als die im Vatikan sein.
Lassen wir Bilder sprechen. Sie haben hier ein kleines Porträt des belesenen Federicos.
Er inszeniert sich als Condottieri im vollen Harnisch. Über der Rüstung ist lässig ein purpurroter Mantel geworfen. Er liest in einem in rotem Leder gebundenen Buch, möglicherweise ein frommes Stundenbuch. So will er ja auch bewertet sein. Und neben dem Herzog steht sein Söhnchen, ein artiger Dreikäsehoch. Federico lässt sich aber nur von der rechten Seite darstellen, denn seine linke Gesichtshälfte ist von einem militärischen Betriebsunfall ramponiert.
Und wenn der Herzog nicht gerüstet im Sattel sitzt, diskutiert oder philosophiert, er liest. Und so wird auch eine an sich kleine, aber interessante Nachricht vom Hofe Urbinus bis nach Rom, Venedig und Florenz multipliziert. Und wir lesen:
Der Hof des Federico da Montefeltro hat sich auf 6 Künstler geeinigt, die den Olymp der besten Maler Italiens darstellen: Leonardo, Michelangelo, Raphael, Montaigne, Giovanni Bellini und Giorgione.
Und damit ist auch das Stichwort Raphael aus Urbino gefallen. Der deutsche Kunsthistoriker Christoph Tönes im Zitat:
Das kleine Herzogtum Urbino, in dem 1483 Raphael zur Welt kommt, beherbergt einen der glanzvollsten Musenhöfe der Renaissance. Raphaels Vater wird in Urbino als tüchtiger Maler und Goldschmied geschätzt, der am Herzoghof verkehrt.
Der kleine Raphael lernt in der Werkstatt des Vaters auch die ersten Schritte der Malerei und der Proportionslehre. Mit 8 Jahren stirbt ihm die Mutter, 3 Jahre später auch der Vater. Der 11-jährige Raphael kommt zu einem tüchtigen Maler nach Perugia. Mit 17, da ist er an sich noch in den Lehrjahren, unterzeichnet er einen Vertrag für ein aufwendiges Altarbild, in dem er als Magister, also Meister, genannt ist. Es folgen umgehend weitere Aufträge, Porträts reicher Persönlichkeiten, frühe Madonnen, jedweder Ausschmücken und Beilagen, seine Sixtinische Madonna, heute in Dresden, die folgt erst später. Ich habe hier beispielsweise auch Vorstudien zu einer aktionsreichen Geschichte, der heilige Georg im Kampf mit dem Drachen, das jäh aufbäumende Pferd und ein junger, furchtloser Georg mit weit ausholendem Schwertstreich.
Und darunter das glitschige, das Meer, schwänzige Drachenungeheuer mit aufgerissenem Rachen. Das ist ja auch mythologisch. Teufel, Unterwelt, Untergang.
1505 ist ein besonders interessantes Jahr. Da arbeitet Raphael, nun 22, in Florenz schon für einen schwerreichen Kunstmäzen, für den auch Michelangelo und Leonardo da Vinci malen. Und nebenbei, Albrecht Dürer weilt 1505 in Venedig. Er ist 13 Jahre älter als Raphael. Und später tauschen Raphael und Dürer gegenseitig Kopien von Skizzen aus. Und nun aufgepasst, es ist kunsthistorisch belegt, dass Raphael, der eine Art Hemmung hat, sich empathisch in den Schmerz unter dem Kreuz von Golgatha einzudenken, der übernimmt aus einem Dürer-Holzschnitt diesen Passionsschmerz in seinem, also in Raphaels Bildnis der Kreuztragung, heute im Prado, Madrid.
Und in Rom beginnt ja gleichzeitig auch der Neubau dieser Peterskirche, der größten Kathedrale der Christenheit. Und Papst Julius II. Beauftragt einen Bramante mit der Bauleitung.
Und Donato Bramante kommt vom herzoglichen Hof in Urbino. Bramante ist zudem mit Raphael verwandt. Dieser Bramante berät den Papst, den hochtalentierten Raphael aus Florenz nach Rom zu holen. Papst Julius möchte nämlich seine Privatgemächer in der Sixtina neu ausgemalt bekommen. Ein horrender Auftrag zu allerbesten Konditionen. Und machen wir uns dabei einmal klar, jeder Künstler muss jeden Entwurf päpstlich abklären lassen. Und nun zeige ich Ihnen was.
Ja, und Sie zeigen mir hier einen Wälzer voll mit Raphael-Bildern und mit einer Überschrift. Römische Räume, Kunst, Kabale und Liebe unter Julius II. Naja, und Sie blättern mir jetzt Raphaels Erschaffung des Weibes im Paradies auf.
Es ist ein Bildnis von insgesamt 48 Gemälden, die etwa 10 Meter hoch die Decke eines langen Flurs ausschmücken.
Also, Raphael malt im Paradies einen Gottvater mit schlohweißen Haaren, etwas vollschlank, bekleidet, so gehört sich das ja auch, und Gott schiebt mit einer Hand ein schüchternes Evchen vor. Sie ist nackt und bedeckt mit den Händen züchtig ihren Busen, und ein ebenfalls nackter, muskulöser, aber etwas verlotterter Adam lungert da an einem großen Stein. Er scheint, so zeichnet oder deutet das Raphael, Adam scheint mit der Neuen überfordert. Und denken wir uns doch auch mal ein, er sieht einen zweiten Menschen, der etwas schmaler und etwas anders gebaut ist als er. Adam ist 30 oder noch älter, das Evchen vielleicht zarte 14 oder 15. Eine flott und raffiniert hingehauchte oder naive Story. Wenn ich nun Gott eine Sprechblase anmalen darf, dann könnte er jetzt sagen, Adam, das ist jetzt deine Gefährtin. Gefällt sie dir? Und du bist der Ältere. Und macht mir ja keinen Blödsinn im Paradies. Ich sehe alles. Und Willy Brandt würde vielleicht nachdenklich anfügen, es passt nicht zusammen, was zusammengehört.
Aber der Papst hat augenscheinlich diese mehrdeutige Paradiesordnung nicht reklamiert. Wir kennen natürlich hunderte Darstellungen aller Meistermaler, auf denen Adam und Eva als ein junges Pärchen eng beieinander stehen.
Und um Raphael besser zu verstehen oder bebildern zu können, müssen wir in Urbino nachdenken, wie haben denn zu dieser Zeit die heiligen Väter getickt, die sich zudem ja auch noch alle von dem großen Raphael in Rom aufwendig porträtieren lassen. Da ist einmal Alexander VI., der Borgia. Der kümmert sich als Papst damals um mindestens 9 eigene Kinder und führt ganz öffentlich ein haarsträubendes Kirchenleben. Seinen Filius Caesare erhebt er ohne Skrupel zu einem Kardinal von Valencia. Und einen weiteren Sohn, den er mit einer Mätresse hat, ernennt er ebenfalls zum Kardinal.
Und genau dieser Kardinal steigt 30 Jahre später auch noch zum Papst Paul III. Auf. Kardinaldotierungen sind jeweils mit großen Pfründen verbunden. Und Borgia-Kardinalsohn Cesare überfällt und besetzt zu seiner Bereicherung etwas später Urbino.
Kommen wir zu Papst Julius II. Er kennt keine solchen orgiastischen Vergnügen wie sein Borgia-Vorgänger, kennt aber das Ansammeln von Pfründen, denn Julius' Onkel war auch schon Papst und hat familiär für die Vetternverwandtschaft vorgesorgt.
Papst Julius weigert sich immerhin, die verluderten Papstgemächer Alexanders VI. Zu übernehmen. Das wird er sich nicht antun. Julius erleben die Christen nicht mit Kelch und Weihrauchfass. Er ist ein machtversessener Kriegsherr auf den italienischen Schlachtfeldern. Und Schlachtfelder, die kosten viel Geld. Diese Päpste treiben ihre vatikanischen Bankiers in den Ruin. Rom ist pleite, zahlungsunfähig.
Das heißt aber, es geht, ob Politik oder Vatikan, immer genauso weiter, wie übrigens heute auch. Man behauptet, es sei alternativlos. Und wo Kassen leer sind, müssen sie eben von anderen aufgefüllt werden. Und statt Geldpapierdruckmaschinen, die man damals noch nicht kannte, erfindet man deren Vorläufer, den Ablasshandel. Und besondere Schlauberger verkaufen auch Ablasse für Tote. Und für diese Finanzgebaren kommt auch punktgenau der richtige Papst auf den heiligen Stuhl. Das ist Leo X., ein Florentiner aus dem Bankenkonsortium der Medici. Ihm ist nichts zu teuer. Er bekommt die nötigen Wahlstimmen, wie auch schon seine Vorgänger tricksten. Er kauft Stimmen mittels Bestechung, dem bewährten Karrierebeschleuniger.
Papst Leo ist mit 37 Jahren nicht mal ein geweihter Priester, aber schon ab 13 ein Kardinälchen mit fetten Pfründen, vor dem man auf die Knie zu fallen hatte. Leo ist auch ein begeisterter Karnevalist, mag Prunkwagen.
Auch Leos Leitspruch ist alternativlos.
Gott gab uns die Papstwürde, also genießen wir sie.
Er exkommuniziert seinen lästigsten Stänkerer, einen deutschen Augustinermönch aus Wittenberg. Papst Leo X. schafft statt Reformen zusätzlich hunderte hohe Ämter im Vatikan, die er als Pfünde an seine Verwandten verteilt oder höchstbietend verkauft. Zusammengefasst, mit solch kruden Typen muss sich ein Raphael in Rom auf den Baustellen der neuen Basilika oder bei der Ausmalung der Gemächer herumärgern.
Raphael betreibt schließlich ab 1508 in Rom mit geschätzt 20 hochqualifizierten Mitarbeitern eine geniale Malwerkstätte. 12 Jahre später, am 6. April 1520, erfährt dann die Kunstwelt vom frühen Tod des erst 37-jährigen Raphael. Er stirbt kinderlos, plötzlich an einem Fieber.
Wir verabschieden uns vor Raphaels Geburtshaus hier in Urbino von dem Maler. Und sie blättern mir, kleiner Kopie, ein ganz großes Fresko auf. Raphaels Schule von Athen.
Es ist im Original in den päpstlichen Gemächern im Vatikan über 10 Meter breit, als Fresko aufgetragen. Es ist eine Hommage auf die Renaissance. Renaissance heißt Wiedergeburt, also Rückbesinnung auf die Antike. Und Antike als im klassischen Athen können universale Schulbildung, Bücher und Gedanken, Diskussionen, Philosophie, Theater, Satire nicht sein. Raphael zeichnet als eine gleichnishafte Geschichte 58 mannshohe Persönlichkeiten der Antike in den großen gewölbten Saal einer Athener Schule hinein. Es ist das Athen 2000 Jahre zuvor.
Man sieht nur, was man weiß und kennt, sagt Goethe. Ich habe hier so einen Zettel mit den Namen der von Raphael in diesem großen Fresko abgebildeten Philosophen. Über 4 Marmorstufen verteilt sind das in oberer Reihe Sokrates und Aristoteles. Oder ein Heraklit hängt gedankenverloren über einem Marmorsockel. Der alte Diogenes liegt ungeniert auf der Treppe und liest ein Manuskript. All dies malt und komponiert Raphael 1510 mit Billigung des Papstes Julius. Und der Meister leistet sich auch den Gag und verewigt sich an der äußerst rechten Seite als Schüler aus Urbino mit in das Bild. Aber die abgebildeten Professoren, wie auch ihre Studenten von Athen, leben und glauben ja noch in der griechischen Götterwelt. Zeus und Aphrodite und Hermes, der antike Paketbote. Sie treiben es ja damals mindestens so, wie es sich 2000 Jahre später der römische Klerus bis in seinen Spitzenpositionen leistet. Die Steine von Urbino, dem Ort der kurzen Wege, stoßen so viele Ereignisse rund um Raphael, wenn man es denn weiß.
Die Stimme von Franz Nussbaum, dessen Herz da gerade übergelaufen ist mit seinem historischen Wissen. Danke für den Ausflug nach Urbino zu Raphael, von dem ja der gute Goethe meinte, Raphael ist unter den neueren Künstlern wohl der reinste. Nochmal kurz zur Sixtinischen Madonna, 1513 ja gemalt, zeigt eben die Madonna, die auf einer Wolke zu schweben scheint, mit einem schon relativ großen Jesusknaben auf den Armen. Und dieses Raphael-Altarbild, 2,70 Meter hoch, 2 Meter breit, das kann man in Dresden, es sei Ihnen empfohlen, in der Gemäldegalerie Alte Meister bewundern. Und dieses Bild an sich, für sich alleine, wäre schon eine Reisenotiz wert. Papst Julius II., von dem wir da gerade gehört haben, bestellte bei seinem Hofmaler Raphael eben dieses Madonna-Thema. Den Krieg hat die Sixtinische Madonna übrigens in einem Bergstollen bei Dresden überlebt, kam dann 1945 nach Moskau ins Puschkin-Museum und von dort dann 1955 wieder zurück nach Dresden. So, jetzt hören wir Gian Maria Testa, leider kürzlich verstorbener Liederschreiber. Mit diesem Titel hier können wir fast ein wenig Italienisch lernen. Sotto le stelle il mare, unter den Sternen das Meer. Ein Liebeslied natürlich.
Sotto le stelle il mare, sopra la faccia il sale, se trovo le parole ti dico quanto mi piaci tu. Con le donne faccio confusione, a volte mi dimentico anche il nome. Io le dicevo Rita era Marcella e l'Alessandra la chiamavo Ornella. Però Teresa la ricordo bene e Anna non la scorderò mai più. Di qualcun'altra niente mi sovviene, ma tanto sono andate, l'oblio è una virtù. Sotto le stelle il mare, sopra la faccia il sale, se trovo le parole ti dico quanto mi piaci tu. Sacca e risacca il mare, dall'alba spunta il sole, non trovo le parole ma tanto è giorno e non mi piaci più. Testa mi cancella la parte brutta e tiene quella bella. Di tante storie vere che ho inventato io mi ricordo tutto e anche di più. Di quelle che ho vissuto quasi niente, ormai le ho cancellate, l'oblio è una virtù. Sotto le stelle il mare, sopra la faccia il sale, se trovo le parole ti dico quanto mi piaci tu. Sacca il mare, dall'alba spunta il sole, non trovo le parole, ma tanto è giorno e non mi piaci più. Non trovo le parole, ma tanto è giorno e non mi piaci più. Non trovo le parole, ma tanto non mi piaci più.
Jetzt kommen hier die Nachrichten, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dann schön bei mir. In 10 Minuten geht es nach Griechenland, nach Österreich und Ungarn und nach Frankreich. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, uns ein Volkslied anzuhören aus der Region Marken, also dort, wo wir gerade waren. Diese Herrschaften hier möchten unbedingt wieder zurück zu Mamma nach Hause.
Quando facevo l'amore, me lo diceva gioia. E mi dice boia, vattene a lavorare. Io vado in filandra e prendo un franco al giorno. A casa quando torno, niente da mangiare. Oh mamma, oh mamma, a casa tua voglio ritornare. Oh mamma. Io c'ho una bambinetta, io ho messo nome Amalia, c'ho da pagare la paria, i soldi non ce l'ho. Tutte le mie compagne vanno vestite bene, a piangere mi viene che non ci posso andare. Oh mamma, oh mamma, a casa tua voglio ritornare.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, in den Reisenotizen versuchen wir ja, Ihnen die Welt zu Füßen zu legen in ihrer Schönheit und Grandiosität. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir die Dinge, die nicht so gut laufen, ignorieren. Es gibt gleich eine kritische Betrachtung eines Traumreiseziels, das vielleicht gar nicht so traumhaft ist. Santorin ist gemeint, danach dann an die österreichisch-ungarische Grenze und zum Schluss nach Paris. Und das bereiten wir schon mal vor, Under Paris Skies. Unter dem Himmel von Paris. Andrea Stopp hat das Vergnügen, mit Ihnen weiter durch die Welt zu spazieren.
Stranger beware, there's love in the air under Paris skies. Try to be smart and don't let your heart catch on fire. Love becomes king the moment it's spring under Paris skies. Lonely hearts meet somewhere on a street of desire. Parisian love can bloom high in a skylight room or in a gay cafe where hundreds of people can see. I wasn't smart and I lost my heart under Paris skies. Don't ever be a heartbroken stranger like me. Oh, I fell in love. Yes, I was a fool. For Paris can be so beautifully cruel. Paris is just a gay coquette who wants to love and then forget. Stranger beware, there's love in the air. Just look and see what happened to me under Paris skies. Watch what you do, the same thing can happen to you. I fell in love. I was a fool. Yes, Paris can be so beautifully cruel. Paris can be a gay coquette who wants to love and then forget. Stranger beware. Wasn't smart and I lost my heart under Paris skies. Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you. Watch what you do, the same thing can happen to you.
Ich liebe dieses Griechenland über alles, trägt die Farbe meines Herzens. Friedrich Hölderlin hat das gesagt. Santorin beschäftigen wir uns mit dieser Insel. Bescheidenheit ist nicht gerade eine Tugend, die man dort auf Santorin anzutreffen erwartet. Eher Verschwendung, Luxus, extravagante Lebensart. Diese Merkmale werden uns zumindest immer wieder auf Werbeplakaten oder in Spots präsentiert. Wer diese weltberühmte Vulkaninsel der Kykladen in den letzten Jahren in der Hochsaison besucht hat, der sieht sich in diesen Eindrücken bestätigt. Im vergangenen Jahr haben nach der Anzahl der belegten Betten ca. 2 Millionen Touristen Santorin besucht. Genauer genommen sind es aber ca. 4 Millionen Gäste gewesen, weil darin eben nicht die Reisenden der Kreuzfahrtschiffe mitgezählt worden sind. Diese weilen ja bekanntlich nur ein paar wenige Stunden auf Santorin zu einem Einkaufsbummel, einer Weinverkostung oder einem romantischen Abendessen bei Sonnenuntergang. Warum Bescheidenheit und Reduktion auf Santorin aber vonnöten wäre, davon erzählt uns jetzt gleich meine Kollegin Marianti Milona, die genauso Deutsche ist wie Griechin und die nur im Winter nach Santorin fährt. Nur so könne man als Santorin-Gast das Gefühl haben, dass man der Insel nicht schadet, sondern sich an dem, was sie landschaftlich zu bieten hat, auch erfreuen kann. Im Winter empfindet sie auch eher jemanden zu einem echten Gespräch. Ein paar Eindrücke aus dem winterlichen Santorin hat sie uns mitgebracht. Nächst, nebst dem Angebot, es ihr gleich zu tun, warum man doch lieber also im Winter nach Santorin fahren sollte, davon erzählt sie uns jetzt in diesem Beitrag.
Um es gleich zu sagen, die Kykladeninsel Santorin gehört zu meinen Lieblingsinseln in Griechenland. Gerade deshalb fahre ich nur noch im Winter dorthin. Nur dann, wenn Wind und Regen heftig den Vulkankrater peitschen und die Wolken die Insel mit einem nebulösen Mantel umhüllen. Wenn die meisten Geschäfte und Restaurants in den Touristenmeilen geschlossen sind und ich endlich wieder Bilder von idyllischen und einsam anmutenden Gassen schießen kann. Ja, nur dann möchte ich auf dieser Perle der Ägäis sein, wie Santorin auch gerne genannt wird. Der Grund: In der übrigen Zeit hat Santorin nicht mehr viel Genüssliches zu bieten. Es ist zu einem überreizten, überteuerten, unnatürlichen Lebensraum geworden. Würde diese alte Insel sprechen können, ginge ihr Protestaufschrei über die gesamte Welt. Deshalb glaube ich, dass eigentlich niemand mehr im Sommer nach Santorin fahren dürfte. Vielleicht müsste man sogar für einige Jahre eine Sperrzone rund um sie anlegen, damit sie wieder zu Atem kommt. Aber ich denke nicht, dass irgendjemand auf Santorin meinen Vorschlag ernst nehmen wird. Wo gibt es auch sonst auf der Welt ein so unmittelbares Wohnerlebnis am Rande eines Vulkankraters? Und warum sollte die Insel auf diese profitable touristische Einnahmequelle überhaupt verzichten? Ich besuche den Bürgermeister Santorins, Nikos Sorsos, in seinem Büro im Gemeindehaus der Hauptstadt Phira und bin überrascht, dass er meinen Vorschlag, Santorin zu schließen, gar nicht einmal so schlecht findet. Auch für ihn wäre es an der Zeit, der sich anbahnenden ökologischen Katastrophe entgegenzuwirken. Doch leider trifft der liberale und zukunftsorientierte Bürgermeister Santorins seit seiner Amtsübernahme 2011 bei den Einheimischen auf taube Ohren. Und selbst seine eigenen politischen Mitstreiter kehren ihm dabei den Rücken. Doch der Mann beharrt auf seinem Standpunkt.
Wir können dem raschen Wachstumsprozess der Insel kaum noch folgen. Von 2012 bis 2017 verbrauchten wir über 100% mehr Wasser als in den Jahren zuvor. 2013 erlebten wir einen Blackout, was unsere Stromversorgung anbetraf. Wir brauchten 52 Tage lang 32,5 Megawatt. Im vergangenen Jahr waren es schon 56 Megawatt. Das ist eine große Veränderung, die mit Spitzengeschwindigkeit voranschreitet. Und nicht zu vergessen unser größtes Problem, die Müllbeseitigung. Die Mitglieder im Stadtrat können sich seit Jahrzehnten einfach nicht einigen, wo eine vernünftige und effiziente Müllverbrennungsanlage auf der Insel entstehen kann, obwohl die Finanzierung gesichert ist. Unser Haushalt ist solide, aber niemand möchte sie in seiner Nähe haben. So wird eine Entscheidung ständig hinausgeschoben, obwohl ich meine, dass die Insel dafür durchaus geeignete Orte besitzt.
Ein weiteres Problem Santorins ist ihre hohe Bauaktivität. Die attraktive Insel ist bei Privatinvestoren in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Die ruhige Winterzeit wird zur Instandsetzung der Häuser genutzt. Auf den Gassen der Hauptstadt von Phira, dort, wo keine großen Transporter, Maschinen und Material liefern können, sind noch immer ganz wie zu alten Zeiten große Eselskarawanen unterwegs. Im Sommer tragen sie geduldig abenteuerlustige Gäste. Im Winter sind sie voll beladen mit Stein, Zement und diversem Baumaschinenwerk. Dann bildet der Klang ihrer Hufen auf dem steinigen Boden neben dem Sägen und Hämmern die einzige Geräuschkulisse der Caldera. Santorin ist in den letzten Jahren immer mehr auch bei jungen ausländischen Paaren beliebt, die ihr Hochzeitsfest auf dem Vulkan ausrichten wollen, erfahre ich. Die Wohlhabenden unter ihnen erwerben bei dieser Gelegenheit auch gleich eine Ferienunterkunft. Ich treffe einen Santoriner Architekten, um mehr darüber zu erfahren. An diesem Tag sitzt Nikos Thelengas in einer Taverne außerhalb der Hauptstadt mit anderen Einheimischen zu Tisch. Auch er gehört zu den wenigen auf Santorin, die darüber unglücklich sind, wie die Entwicklung ihrer Heimatinsel voranschreitet. Der Architekt würde sich mehr Restriktionen für die Inselgäste wünschen.
Alles ist doch eine Frage der Genehmigungsverfahren. Ab dem Moment, wo es erlaubt ist, auf der Insel zu heiraten, nehmen viele das Angebot an. Die katholische Kirche unserer Insel hat bereits vor 7 Jahren entschieden, niemanden zu trauen, der nicht selbst von der Insel kommt. Die Hochzeit ist für sie kein touristisches Produkt. Das ist eine klare Haltung. Auch die orthodoxe Kirche sollte dieser Entwicklung entgegenwirken und es ihren Priestern verbieten, Trauungen vorzunehmen.
Zum Glück erfahre ich, dass jetzt doch immer mehr Santoriner inzwischen die Gefahr erkennen, von der Architekt Nikos Thelengas spricht.
In den letzten Jahren wird uns allen immer bewusster, dass der Zuwachs an Bauprojekten und Bauvorhaben nicht gut für die Entwicklung unserer Insel sein kann. Im Augenblick konzentrieren sich die Investoren bereits auf den Ausbau des Binnenlands, mit dem Resultat, dass die Anbauflächen immer weniger werden. Das wird auch für die lokalen Winzer zum Problem, die einen einzigartigen Wein keltern, der nur hier entsteht. Diese fordern schon längst, dass die Region mehr geschützt werden muss.
Und nicht nur die Winzer klagen. Die gigantischen Touristenzahlen in den Sommermonaten führen zu immer größeren Wohnengpässen. Das kriegt vor allem das Personal der Insel zu spüren. In einem der wenigen Hotels, die auch im Winter aufhaben, arbeitet Yorgos Kotsidis als Rezeptionist. Von ihm erfahre ich, wie schwierig es geworden ist, auf Santorin eine finanzierbare Bleibe zu finden.
Wir werden gut bezahlt, aber wir müssen von diesem Gehalt hohe Kosten für Essen und Benzin ausgeben. Und die meisten müssen mit dem Auto zur Arbeit anreisen, weil es keine Möglichkeit gibt, in der Nähe des Arbeitsplatzes zu übernachten. Alles ist zu Airbnb umgewandelt worden. Hier kostet ein Zimmer bis zu 500 Euro. Ich zahle für mein Zimmer 350 Euro, aber ich wohne unten am Hafen in einem kleinen Loch. Auch ich muss mit dem Auto zum Hotel anreisen und viel Geld für Benzin ausgeben.
Je mehr ich von den Lebensverhältnissen Santorins erfahre, umso klarer ist mir, dass ich solche Entwicklungen nicht mehr als Gast unterstützen kann. Ich denke dabei an die vielen Einheimischen, die sich auf ihrer Insel ein letztes Stück Idylle bewahrt haben und ihren Lebensraum schützen wollen. An der Außenseite des Vulkans existieren noch viele kleine Landparzellen, auf denen die bäuerliche Bevölkerung traditionelle Produkte, die die fruchtbare vulkanische Erde hervorbringt, anbauen. Das sind wie eh und je Wein, Tomaten, gelbe Fava-Linsen, weiße Auberginen, Pistazien, aber vor allem die bekannten Santoriner Kapern. Um mehr über Kapern zu lernen, fahre ich in die Nähe des kleinen Ortes Vothonas, im Binnenland, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Phira entfernt. Dort treffe ich den Kapern-Experten Yannis Nomikos auf seinen kleinen, ordentlich geführten Gutshof. Seine beiden Hunde schauen mich ganz aufgeregt an und bellen. Gemischt mit dem Gegacker der freilaufenden Hühner ergibt das ein perfektes, dissonantes Ständchen der Begrüßung. Der freundlich blickende Landsmann mittleren Alters ist früher Restaurantbesitzer in der Inselhauptstadt gewesen. Aber nach dem Tod des Vaters im Jahr 2005 erlebt Nikos einen Sinneswandel und kehrt auf das Familiengrundstück zurück, um das zu machen, was er vom Großvater gelernt und nun in seinem Gedenken weiter fortführen möchte. Den Anbau traditioneller santorinischer Produkte. Die Pistazienbäume auf dem Hof liebt er ganz besonders. Diese waren bei seiner Geburt bereits gepflanzt worden. Von Nikos höre ich zum ersten Mal, dass die Kapern Santorins einzigartig sind.
Ich habe unsere Kapern mal auf den Messen im Ausland vorgestellt und bemerkte dabei immer wieder, dass die Menschen positiv auf ihren Geschmack und ihre Konsistenz reagierten. Sie schmunzelten und ich fragte mich, warum wohl? Was sie probierten, schien ihnen sehr gut zu gefallen. Es handelt sich ja auch um eine typische, nur uns bekannte Kapernsorte. Sie ist fest und knackig. Für mich war das ja nie etwas Außergewöhnliches. Ich bin auf Santorin damit aufgewachsen. Und irgendwann habe ich damit angefangen, sie in Gläser abzufüllen, wie ich es bei meiner Großmutter gesehen hatte.
Auf seinem Grundstück zeigt mir Janis einen Kapernstrauch. Er erklärt mir, er habe diese Pflanze aus einem Parkplatz gerettet, weil die Autos ständig darüber fuhren. Es gibt keine organisierte und angebaute Kapernkolonie auf Santorin. Das macht die kleine Frucht besonders wertvoll. Sie wachsen überall, in Gärten, am Straßenrand, an Steinmauern. Sie wachsen mit der Feuchtigkeit der Insel und der warmen Sonne.
Meine Kapern stammen von den trockenen Steinwänden der Caldera. Die meisten meiner Mitarbeiter sind Rentner, die ihr geringes Einkommen durch diesen Nebenjob etwas aufbessern wollen. Sie fahren mit dem Boot zur Caldera und pflücken so viele Kapern, wie sie nur können. Die Jüngeren steigen sogar auf die Felsen, um an diesen kleinen grünen Schatz zu kommen.
Mit den Jahren hat Janis Nomikos festgestellt, dass es verschiedene Kapernpflanzen auf Santorin gibt, die sich durch Härtegrad und Farbe voneinander unterscheiden. Ihre Verbreitung vollzieht sich ebenfalls auf ganz natürliche Art, mit Hilfe der Ameisen. Sie können es kaum erwarten, wenn die Kapernsamen springen. Emsig sammeln sie dann die Samen auf und tragen sie in ihre Nester. Was sie unterwegs verlieren, setzt sich im Boden fest. Bei regenstarken Wintern, wenn die Steine feucht sind, sieht man, wie plötzlich überall neue Kapernpflanzen zu wachsen beginnen. Die Höhe der Ernte ist deswegen auch nicht kalkulierbar. In einem schlechten Jahr sind es höchstens 1 Tonne Kapern, die Janis Nomikos weiterverarbeiten kann. Und jedes Bauernjahr ist bekanntlich anders. An diesem verregneten Winterabend treffe ich viele Einheimische bei einem Vortrag im Kongresssaal der Hauptstadt wieder. Der Bürgermeister hat einen Vulkanexperten eingeladen, der über die jüngsten Aktivitäten des Vulkans tief unter dem Meer aufklären soll. Er beruhigt die Santoriner Bürger, weil er ihnen erklärt, dass der nächste große Vulkanausbruch die Insel voraussichtlich erst in 17.000 Jahren erfassen wird. Ich schmunzle und denke mir, vorausgesetzt, sie wird nicht schon viel früher durch das Gewicht der Menschenmassen untergehen.
Ja, und geschmunzelt hat Marianti Milona auch deswegen, weil absolut unklar ist, wann da und ob überhaupt ein neuer Vulkanausbruch stattfinden wird. Aber Wissenschaftler halten eine Eruption in den nächsten Jahren durchaus für wahrscheinlich. Also Marianti Milona erzählte uns von ihrem Blick auf Santorin. Übrigens, der Name kommt aus dem italienischen Santa Irena, so nannten die Venezianer im 12. Jahrhundert die Insel. Und sie weist die meisten Sonnenstunden in Griechenland auf. Wo heiße Sonne, dort sind Zikaden, von denen singt nun Katharina Fotinaki, La Tzitzikia. Das ist eine Vertonung eines zeitgenössischen Gedichtes Odysseus Elitis über die Ägäis.
Die Panaya, το πέλαγο κρατούσε στην ποδιά της. Τη Σύκηνο, την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Από την άκρη του καιρού και πίσω τους χειμώνες άκουγα σφύρι ζυμπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Και βγαίναν οι γοργόνες.
εγώ μέσα στους αχινούς, στις βούβες τα αρμυρίκια. Σαν τους παλιούς θαλασσινούς ρωτούσα τα τζιτζίκια. Τζιτζίκια μου άγγελοι, για σας κι ώρα η καλή. Ο βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ο βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Κι όλα αποκρίνονταν μαζί, κι όλα αποκρίνονταν μαζί.
Wir verlassen Griechenland. Sie hören weiter den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. 12.32 Uhr ist es gleich, falls Sie an einem hoffentlich gemütlichen Sonntagmittag überhaupt die Uhrzeit interessiert. Was können eigentlich junge Leute anfangen mit dem Jahr 1989? Was wissen die darüber, die damals gerade erst auf die Welt gekommen sind oder später? Eine junge Kollegin reist gleich ins österreichische Burgenland an die Grenze zu Ungarn. Vor 30 Jahren fiel dort der eiserne Vorhang. Und mal sehen, was sie uns zu berichten hat, damit wir ein wenig musikalisch in die dortige Stimmung kommen. Die Tanzgeiger hören wir, eine österreichische Kapelle mit einer ungarischen Csárdás-Musik. Thank you. So, da haben sie ausgegeigt, die Tanzgeiger. Es geht an den Neusiedler See, der strahlt eine ruhige Weite aus. Das Burgenland, das östlichste und auch kleinste Bundesland Österreichs, ist eines der wichtigsten Weinanbaugebiete Österreichs, wirbt mit 300 Sonnentagen um Tourismus. Das Burgenland liegt in unmittelbarer Nähe zur Slowakei, zu Ungarn und im Süden zu Slowenien. Theresa Bora ist meine junge Kollegin. Sie hat sich im Nordburgenland, also unmittelbar an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn, auf die Suche gemacht nach Hinweisen zum Leben zwischen den Nationen. Und das Ganze seit 30 Jahren, dieses Leben zwischen den Nationen, das wird wieder von Nähe und von Freundschaft erfüllt.
Nicht nur den etwa 500 Klapperstörchen gefällt es im österreichischen Burgenland. Das Naturschutzgebiet rund um den Neusiedler See ist ein wahres Paradies für 340 verschiedene Vogelarten. Gerade im breiten Schilfgürtel, wo keine Menschenseele hinkommt, fühlen sich Fasane, Silberreiher und Stelzenläufer wohl. Das Land ist größtenteils flach. Die pannonische Tiefebene bedingt durch ihr trockenes Klima eine steppenartige Flora. Mit der einzigartigen Uferlandschaft des Neusiedlersees assoziiert man eher die Ostsee als den Osten Österreichs. Ganz anders als etwa in den Alpen ist der Blick im nördlichen Burgenland weit. An dessen Ende ist auch schon Ungarn zu sehen. Denn das Burgenland befindet sich direkt an der Grenze. Einer Grenze mit Geschichte, die weit zurückreicht. Wichtig für die kulturelle Entwicklung der Region war zum Beispiel auch das 18. Jahrhundert, als Josef Haydn in Eisenstadt fürstlicher Kapellmeister wurde.
Als Haydn gekommen ist, war das ungarisches Gebiet. Die Magnaten, in dem Fall Esterházys, das waren ungarische Adelige, die hier die Herrschaft gehabt haben. Das Volk hier, die Bevölkerung, war deutschsprachig, war Kroaten, aber das war durchwegs deutschsprachig und deswegen hat es auch geheißen Deutsch-Westungarn.
Dr. Walter Reicher, Vorstandsvorsitzender der Haydn-Stiftung in Eisenstadt, forscht zum Leben des Komponisten. Dessen Auftraggeber, die Familie Esterházy, seit dem 17. Jahrhundert ungarischer Hochadel, gibt es noch heute. Josef Haydn, der das damals schmutzige Wien gewöhnt war, genoss die Idylle rund um den Neusiedler See und ließ sich inspirieren.
Es ist immer der weite Blick und ich glaube, das hängt schon auch mit der Landschaft zusammen. Wenn man dort am Norden auf den Neusiedlersee runterschaut, diesen See, Steppensee, das ist einzigartig da und das hat auch was Beruhigendes. Aber dann gibt es noch, wenn der Sturm ist, ist er gefährlicher als ein anderer See, weil er so hohe Wellen hat, obwohl er nur so seicht ist. Und dann schaut man gegen Westen und dann haben wir das Leitergebirge, was eigentlich nur ein Hügel ist, sanft, und dann die Weinreben oben. Und ich glaube, das ist auch in seiner Musik hörbar, oder ich habe den Beweis, hören Sie sich die Jahreszeiten von ihm an, das ist eigentlich der Soundtrack zu dieser Landschaft hier. Musik war ganz wichtig in dem Fall, weil der Haydn hätte gesagt, meine Sprache versteht man durch die ganze Welt und das geht tatsächlich über Grenzen hinweg.
Doch eben diese Grenzen haben sich im Verlauf der Geschichte verhärtet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Burgenland Österreich zuerkannt. Es folgte der Zweite Weltkrieg, woraufhin die Welt sich in zwei Lager teilte. West und Ost waren gespalten und der eiserne Vorhang lag spürbar auch auf der Grenze zwischen Ungarn und Österreich. Der im burgenländischen Mörbisch am See ansässige Karl Karnitsch schildert seine Kindheit im Kalten Krieg so.
Die Grenze verläuft hinterm Haus, 200 Meter durch den Wald. Und unsere Eltern haben das natürlich nicht gern gesehen. Es war natürlich alles, was verboten ist, ist interessant. Also haben wir unsere ganzen Spielplätze und Indianerburgen und Forts alles in Grenznähe gebaut, um dort auch zu beobachten, was vor sich geht, weil es war für uns interessant.
Mit dem eisernen Grenzzaun aufgewachsen, wurde Karl Karnitsch dann mit 33 Jahren zum Fluchthelfer von DDR-Bürgern, die im Sommer 1989 über die österreichisch-ungarische Grenze in den Westen wollten.
Wir haben eben den Transport organisiert, haben diese Leute übernommen im Wald auf der österreichischen Seite und haben sie auf die Privathäuser verteilt, weil inzwischen waren wir eine Gruppe von Menschen von, weiß nicht, 15 oder 20, die engagiert waren und das wirklich gern vom Herzen aus gemacht haben.
Es entwickelte sich ein funktionierendes System der Fluchthilfe, bei dem nahezu alle Bewohner aus Mörbisch mitarbeiteten.
Meine Frau war damals hochschwanger und einige Freundinnen haben sich am Grenzzaun versammelt mit Kaffee und Kuchen und einem paar hochprozentigen in der Flasche und haben die ungarischen Grenzer beschäftigt, eine Friedenspfeife geraucht mit ihnen. Und wir haben 300 Meter weiter oberhalb die Flüchtlinge über den Zaun gezerrt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Durch den Wald dauert es zu Fuß etwa eine halbe Stunde von Fertha Rákos in Ungarn nach Mörbisch am See in Österreich. Doch besonders ohne organisierte Hilfe war die Flucht höchst riskant.
Ist mir eine junge Frau begegnet, die war blutüberströmt von oben bis unten und ist diese Strecke von Fertha Rákos bis nach Mörbisch hinaufgeschwommen und am Schluss durch das Schilf gewartet. Das ist knietief, aber natürlich, die Schilfhalme war natürlich scharf und die war von oben bis unten blutig. Ne? Aber sie war froh, da zu sein. Ne?
Die Fluchtbewegung bei Mörbisch am See wurde kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhangs immer größer. Immer mehr DDR-Bürger kamen zunächst nach Ungarn, um in Österreich zur westdeutschen Botschaft zu gelangen.
Das ist hier Geschichte geschrieben worden in Wahrheit. Nur haben wir das damals noch nicht kapiert, weil wir einfach mittendrin waren in diesem tagtäglichen Laufrad. Aber hinterher muss man sagen, hier hat der Vorhang seine Löcher bekommen, die ersten. Und die Mauer die ersten Risse.
Wenige Meter von Karl Karnitschs Haus fand dann im Spätsommer 1989 das paneuropäische Picknick statt. Veranstaltet von der oppositionellen Partei Ungarisches Demokratisches Forum und der österreichischen Paneuropa-Union sollte an der Grenze zwischen dem Burgenland und dem ungarischen Sopron ein friedliches Picknick stattfinden, bei dem von ungarischer Seite aus symbolisch für einige Stunden die Grenze geöffnet wird.
Am 19. August öffnete ein unterdrücktes Volk das Tor seines Gefängnisses, zu einem anderen unterjochten Volk zur Freiheit zu verhelfen.
Martin Sommer, der damalige Bürgermeister, war Zeuge des paneuropäischen Picknicks. Die Information über die geplante Veranstaltung verbreitete sich durch Flugblätter rasant und erreichte so auch viele DDR-Bürger, die dann nach Sopron angereist kamen. Als der Stacheldraht von den Ungarn durchtrennt wurde, begannen sie erst zaghaft, diesen zu überwinden. Doch dann kamen immer mehr.
Sind von da drüben 300 Leute aufgelaufen. Lauter Ostdeutsche. Und von dort haben sie es dann nach Wien. Und von Wien dann sind nach Deutschland gekommen.
Das paneuropäische Picknick gilt als erste Massenflucht aus Ostdeutschland. Sommer erinnert sich an verängstigte Menschen, die mit der Gefahr, ihr Leben zu riskieren, den Weg angetreten waren.
Im Kübel hätte man die Tränen zusammen können. So sind die geflossen, die Tränen.
Hier am Tor zur Freiheit zwischen dem Burgenland in Österreich und Sopron in Ungarn flohen an diesem Tag nicht nur über 600 DDR-Bürger. Nein, hier fiel retrospektiv betrachtet der eiserne Vorhang. Das paneuropäische Picknick löste eine Kettenreaktion aus, die mit dem Fall des Ostblocks endete.
Das Volk, das will frei sein. 30 Jahre haben sie es geknechtet, das Volk. Und das Volk ist nach 30 Jahren wieder so weit gewesen, dass sie gesagt haben, wir wollen in die Freiheit, wir wollen frei sein.
Diese Freiheit ist heute, genau 30 Jahre später, längst Gegenwart. Durch das Schengener Abkommen bewegt man sich frei zwischen Ungarn und Österreich. Und so macht sich die bilaterale Freundschaft vor allem in kulturellen Aspekten bemerkbar. Alois Lang, der engagiert für den Nationalpark Neusiedlersee arbeitet, beobachtet die Grenzgesellschaften.
Es gab viele Ähnlichkeiten bei Bräuchen, Trachten, auch in der Küche mit den zentral- und osteuropäischen deutschsprachigen Gebieten, also dort, wo die sogenannten Donauschwaben sich angesiedelt haben ab dem 17. Jahrhundert, beginnenden 18. Jahrhundert. Also da waren die Ähnlichkeiten viel stärker als mit dem heutigen angrenzenden Westösterreich. Das ist nach wie vor so.
Auch gegenseitige sprachliche Einflüsse sind in beiden Kulturen zu verzeichnen.
Man hört einfach zu beim Reden und dann schnappt man so ein paar Begriffe auf, wo man merkt, das ist ein Lehnwort aus dem Österreichischen. Und umgekehrt gibt es eine Reihe von Lehnwörtern, die wir übernommen haben.
Alois Lang ist im Burgenland aufgewachsen. Die Spezialitäten aus der Küche grenzen sich ebenfalls von denen aus Westösterreich ab.
Die hausgemachten Sachen, die man in Serbien, in Kroatien, in Rumänien, natürlich auch in Ungarn, das schmeckt so, wie es meine Großmutter hier vor 50 Jahren gemacht hat. Also am Wochenende zum Beispiel hat sie immer zwei Stangen Riesenstrudeln gemacht mit Strudelteig und eine Füllung war mit Walnuss und eine Füllung war mit Mohn. Und mein Bruder und ich haben immer versucht, ein großes Stück davon zu kriegen, bevor es kalt war. Und in der Baranja, Slawonien, also kroatisch-serbisches Grenzgebiet, kriege ich das dort in einem Haus, das schmeckt genauso.
Es ist eindeutig zu erkennen. Sprache, Architektur, Kulinarik, Tradition und Kunst vermischen sich hier, wie in einem Schmelztiegel, über Jahre und vor allem Staatsgrenzen hinweg. Das burgenländische Gebiet am Neusiedler See, in Österreich direkt an Ungarn gelegen, versteht man erst, wenn man tiefer blickt, in die Geschichte und Gesellschaft schaut oder auch mit einem Fernglas in den Himmel. Denn für die Vögel, die hier in einzigartiger Vielfalt zu entdecken sind, gibt es keine Ländergrenzen.
Ja, Theresa Bora hat für uns tiefer und weiter geblickt an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn. Und dieses paneuropäische Picknick, das feiert am 19. August in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Es wird ja, wie wir gehört haben, als das Ereignis gesehen, wodurch der eiserne Vorhang fiel. Beim Picknick wird auch diese authentische Musik zu hören sein, eine Polka einer traditionellen Blaskapelle aus dem mittleren Burgenland. Jetzt müssen wir die leider alleine weiterspielen lassen, denn wir wollen noch nach Frankreich das Stade de France uns anschauen. Ist das größte Stadion dort in Frankreich, liegt im Vorort, im Pariser Vorort Saint-Denis. Und da finden nicht nur Fußballspiele statt, sondern eben auch Konzerte, Opern, Autorennen, Motorradrennen. Das Ganze kann besucht werden. 100.000 Touristen aus Frankreich und der ganzen Welt kommen jedes Jahr dahin. Martina Zimmermann nahm an einer äußerst vergnüglichen Führung teil.
Ist von euch schon mal einer im Stadion gewesen?
Fragt Führer Robin Gallet. In einem Frage- und Antwortspiel bringt der hochgewachsene 21-Jährige wesentliche Informationen unter die Besucher. Eine Gruppe von Jungs in den T-Shirts der französischen Nationalelf ist besonders eifrig dabei, als der Führer fragt, wie viele Menschen ins Stadion passen. 80.000 Zuschauer bei Fußball und Rugby, bei Leichtathletik 75.000, weil die unteren Tribünen zurückgeschoben werden, bei Konzerten bis zu 100.000, 20.000 davon auf dem Rasen.
Johnny Hallyday kam 9-mal und brachte insgesamt über 700.000 Zuschauer ins Stadion. Aber den Rekord halten U2, 97.000 Zuschauer, dank einer Bühne in der Mitte. Da konnten alle Gräben und Tribünen besetzt werden.
Wir sitzen auf den Tribünen mit bestem Blick auf den grünen Rasen. Direkt gegenüber sind die Tribünen für Promis, Profis und Offizielle und auch die Loge des französischen Präsidenten. In diesen Bereich komme nur, wer eingeladen sei, erklärt Robin Gallet. Das 17 Hektar große Stade de France wurde für die WM 1998 gebaut. 31 Monate Bauzeit, 1500 Arbeiter Tag und Nacht im Einsatz.
Alles zusammen kostete 450 Millionen Euro. Nehmen Sie den Preis von Neymar und rechnen Sie mal 2. Der Staat hält 52%, also gehört das Stadion auch allen Franzosen. Wer vor 1995 geboren wurde, zahlte dafür 3 Euro. Sie sind also auch ein bisschen Aktionär vom Stade de France. Ihnen gehört ein kleines Betonteil, der 500.000 Tonnen Beton des Stadions.
Robin Gallet zeigt auf die beiden Leinwände rechts und links, auf denen übertragen wird, was auf dem Rasen stattfindet.
200 Meter Quadrat d'écran, c'est la surface d'un terrain tennis.
Der Bildschirm misst 200 Quadratmeter, so groß wie ein Tennisfeld. Es sind die beiden größten Leinwände Europas. Das Dach ist offen, weil in Paris immer schönes Wetter ist. Na, Scherz. Nein, der Rasen ist natürlich und die Zuschauer sollen komfortabel sitzen. Das Dach bedeckt alle Plätze. Nur die Spieler werden nass, wenn es regnet. Das Dach wiegt 13.000 Tonnen. Der Eiffelturm nur 10.000. Über unseren Köpfen haben wir also mehr als den Eiffelturm.
Nach einem Spaziergang über die Nottreppe zu Zellen, in denen Raudis festgehalten werden, kommen wir zur unterirdischen Straße, über die Spieler, Schiedsrichter und der Präsident ins Stadion gelangen. Wir benutzen den Eingang der Spieler und dürfen nun in die Umkleidekabine. Die Holzregale sind recht einfach, aber die dort hängenden Trikots der Spieler sorgen für Begeisterung. Jung und alt setzt sich beeindruckt auf die Holzbänke, auf denen Zidane oder Mbappe gesessen haben. Alle machen Selfies vor den Trikots der französischen Champions, die 1998 in diesem Stadion die Weltmeisterschaft mit einem 3:0 gegen Brasilien gewannen. Mancher Besucher benutzt sogar die Toilette hinter der kleinen Küche.
Ihr seht dort den Jacuzzi. 1998 wurde er mit 450 Flaschen Champagner gefüllt. Madonna wollte die Umkleide, als sie hier auftrat. Sie wollte, dass alle Wände rosa gestrichen werden und dass ihr Klo rosa sein sollte. Also wurde ihr rosa Klo hier installiert. Sie nahm es nach dem Konzert wieder mit.
Eine Stippvisite in der Aufwärmhalle. An der Decke hängen Netze, damit die Spieler die Lampen nicht kaputt kicken. Und wir gelangen zum Tunnel, durch den die beiden Fußballmannschaften zum Spiel auf das Feld laufen.
Ich will zwei Kapitäne,
sagt Führer Robin Gallet. Die anderen Besucher reihen sich brav hinter den beiden Buben auf, die sich als erste gemeldet haben.
Man schüttelt sich die Hand, bevor man auf den Rasen geht. Ihr kennt die Fairplay-Regel.
Ein Handschlag für das Gegenüber, wie es die gegnerischen Teams tun, und wir laufen alle hinter unserem jeweiligen Kapitän hinaus auf den Rasen. Ein emotionsgeladener Augenblick, den alle in Selfies festhalten. Der Präsident sitzt auf Platz 3123, sagt unser Führer, der beste Platz im ganzen Stadion. Wir sind vom Rasen dieselbe Treppe hochgestiegen, wie sie die Spieler zum Podium zurücklegen, um ihre Pokale in Empfang zu nehmen. Dahinter ist das sogenannte Elyseum, die Loge des Präsidenten. Nackt und ungeschmückt ein einfacher Raum. Ist der Präsident aber da, wird alles dekoriert und es gibt ein Buffet mit leckeren Speisen. Die Führung geht nach anderthalb Stunden zu Ende. Die etwa 25 Leute dieser Besuchergruppe sind ausnahmslos begeistert. Allen voran die Jungen in den Fußballertrikots.
Das spektakuläre Eintreten ins Stadion. Ich saß auf dem Platz von Brigitte Macron, von Emmanuel Macron, und habe seine Loge besucht. Wir haben auch die T-Shirts der Spieler angefasst. Super.
Unter den Besuchern ist auch Michel, ein 15-jähriger deutscher Austauschschüler.
Das ist auf jeden Fall cool, dass man hier war. Also Eiffelturm, klar, das bleibt einfach so in Erinnerung. Aber das hier finde ich auch, weil das sieht man jetzt nicht jeden Tag.
Im Museum des Stade de France gibt es neben von Champions signierten Trikots und von Rockstars signierten Gitarren zahlreiche Fotos, das Stadion im Modellbau und Filme, in denen das Stadion als avantgardistisch, toll, majestätisch, modern, groß, historisch oder imposant beschrieben wird. Für den Tourismusdirektor des Departements Daniel Orantin ist das Stade de France typisch für das, was Besucher in den Pariser Vororten des Departements 93 entdecken können.
Ce stade est un petit peu à l'image du type de découverte qu'on peut faire sur ce territoire.
Wir haben hier mehr Zeitgenössisches als schöne alte Steine wie Paris. sieht man von der Basilika von Saint-Denis ab, wo die Könige gekrönt wurden, haben wir keinerlei Zeugnisse aus der Zeit der Könige. Das Stadion entspricht also unserem Kulturerbe durch seine Architektur, seine Technik und auch dadurch, was es im Herzen der Franzosen bedeutet.
Martina Zimmermann, vielen Dank. Damit schließen wir unser Notizbuch für heute. Andrea Stopp trollt sich rasch aus dem Studio, wünscht Ihnen eine gute Reise durch die Woche. Wir träumen noch ein wenig mit Aznavour von Paris im Monat August.
Chaque rue, chaque pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre, à Paris, au mois d'août. Pour te dire je t'aime, aussi loin que tu sois, une part de moi-même reste accroché à toi, et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris au mois d'août. Ce que mon rêve de retrouver un peu du mois d'août sur tes lèvres, de Paris dans tes yeux, prenne forme et relance.